Der Verlauf des Konflikts ist hier in einer Übersicht aufgelistet. Die USA sind im Mai 2018 aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und verfolgen seitdem eine Politik des maximalen Drucks. Die Trump-Regierung kündigt immer neue Sanktionen gegen Iran an, was nur Öl ins Feuer gießt. Nun wurden vor einigen Wochen zwei Öltanker aus bislang ungeklärten Gründen angegriffen. Die islamischen Revolutionsgarden des Irans haben eine US-Drohne des Typs Global Hawk abgeschossen. US-Präsident Trump erwog eine rasche Vergeltungsaktion, sagte diese aber im letzten Moment ab. Die USA pochen auf striktere Umsetzung der UN-Sanktionen gegen den Iran. Die Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrats gegen den Iran sei seit mehr als 9 Jahren nicht auf den neuesten Stand gebracht worden, heißt es in einem Schreiben des US-Botschafters bei der UNO. Wiederholt sei es zu Verstößen gegen UN-Sanktionen gekommen. Ferner hat sich US-Präsident Donald Trump überzeugt gezeigt, dass ein Krieg mit dem Iran für sein Land keine großen Schwierigkeiten bedeuten würde. Er wolle zwar keinen Krieg mit dem Iran, versicherte Trump dem Sender Fox Business, solle es aber dazu kommen, sei sein Land in einer sehr starken Position, sodass ein Krieg nicht lange dauern würde und keinen Einsatz von US-Bodentruppen erfordere. Am Dienstag, den 25. Juni, drohte der US-Präsident live im Fernsehen erneut mit der Auslöschung des Irans. Jedem Angriff auf US-Interessen werde mit überwältigender Stärke begegnet, schrieb Trump weiter auf Twitter. Ayatollah Ali Khamenei, der oberste Führer der Islamischen Republik Iran, will aber weder mit den USA verhandeln noch auf irgendwelche Kompromisse eingehen. Er sagte am Mittwoch, dem 19. Juni, die Forderungen der Amerikaner nach Verhandlungen sind nur ein Trick. Diese Verhandlungen haben nur ein Ziel, unsere politische Führung zu eliminieren und uns die Waffen wegzunehmen. Das iranische Volk werde sich der meistgehassten und böswilligsten Regierung der Welt niemals beugen. Ebenfalls am 25. Juni bezeichnete Präsident Hassan Rouhani die jüngsten Sanktionen der USA gegen den obersten Führer des Landes und die geplanten Sanktionen gegen Außenminister Mohammad Javad Zarif als unverschämt. Zuvor hatte bereits das iranische Außenministerium das Vorgehen der USA scharf kritisiert. Die geplanten Sanktionen gegen den iranischen Außenminister würden beweisen, dass die Forderungen der Amerikaner für Verhandlungen nur verschoben seien, erklärte Rouhani. Ohne Zarif sei keine Diplomatie machbar. Der UN-Sicherheitsrat hat die Konfliktparteien in der Iran-Krise unterdessen zu maximaler Zurückhaltung aufgerufen. Es müssten Maßnahmen getroffen werden, um die Eskalation und die Spannungen zu reduzieren, sagte Kuwaits UN-Botschafter Mansour al-Otaibi am Montag nach einer Sondersitzung in New York. Auch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini versuchte am Dienstag beim Treffen mit Außenminister Pompeo in Washington das Risiko eines Scheiterns herunterzuspielen. Ankündigungen wie jene Irans seien Teil des politischen Geschäfts, sagte sie. Lieber verlasse sie sich auf harte Tatsachen, wie sie von den Experten der Internationalen Atomenergieorganisation festgestellt würden. Gegenüber Pompeo verteidigte sie das Abkommen als Schlüsselelement für die Sicherheit und Stabilität der Region. Zudem sei es eine wichtige Komponente der internationalen Politik zur Nichtverbreitung von Kernwaffen. Deutsche Stimmen zum Konflikt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für eine friedliche Lösung der Krise zwischen den USA und dem Iran ausgesprochen. Grünen-Politiker Omid Nuripur, selbst in Teheran geboren und heute Sprecher für Außenpolitik der Grünen Bundestagsfraktion, war gerade auf einer Reise in der iranischen Hauptstadt. Er sagt, noch könne Europa die Krise beruhigen. Mit der zunehmenden Eskalation des Konflikts mit den USA wird auch das Leben der IranerInnen von Tag zu Tag härter. Nicht nur Angriffe auf Tanker im Golf von Oman oder die verheerende Wirtschaftslage machten die Lebensumstände schwieriger. Auch die Machtverhältnisse, die sich durch den Konflikt mit den USA im Iran verschoben haben. In der vergangenen Woche hatte er die Gelegenheit, bei einem Besuch in der Hauptstadt einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Noch immer gibt es in Downtown Teheran viele europäisch anmutenden Cafés, die vom Aufbruch der Mittelschicht zeugen. denn viele IranerInnen lehnen sich gegen die rigiden Vorschriften der Islamischen Republik auf. Ein buntes Plakat etwa kündigte eine kontroverse Ausstellung mit dem Titel »Der Kampf um den Körper der Frau« an. Auch in den Shopping-Malls sieht man selbstbewusste Frauen, die das Kopftuch einfach weglassen. Die Cafés und Einkaufszentren sind noch die Refugien der weltoffenen Mittelklasse. Doch das könnte sich ändern. Es gäbe Berichte von einer steigenden Zahl von Kontrollen und Verhaftungen wegen unzüchtiger Kleidung. Auch private Veranstaltungen sollen wieder vermehrt ins Visier der Sittenwächter geraten sein, vor allem wegen Verstößen gegen das strikte Alkoholverbot. Verhaftungen seien an der Tagesordnung. Das alles mag banal klingen angesichts eines möglichen Kriegs, doch es zeigt auch, dass sich die Gewichte innerhalb des Machtapparats verschoben haben. Die Islamische Republik war nie ein homogener Block. Das betrifft die Außenpolitik ebenso wie die Vorstellungen über die eingeschränkten bürgerlichen Freiheiten, wie etwa Kleidungsvorschriften. Während die Gruppe um den derzeitigen Präsidenten Hassan Rouhani und seinen Außenminister Javad Zarif sich für Diplomatie und das Atomabkommen mit den USA eingesetzt hatte, standen die Hardliner diesem Projekt schon immer skeptisch gegenüber. Immer wieder wird dieses Argument in Teheran vorgetragen, dass die Hardliner mit ihrer Warnung erwiesenermaßen Recht behalten hätten. Den USA könne man nicht trauen, denn sie seien aus dem Atomabkommen ausgestiegen, obwohl sich das Land weiterhin an seine Verpflichtungen aus dem Deal hält. Das hat den moderaten Kräften im System den Wind aus den Segeln genommen. Und auch die Opposition hat an Kraft verloren. Von flächendeckenden Demonstrationen wie noch vergangenes Jahr gibt es kaum eine Spur mehr. Die Menschen haben andere Sorgen. Die Hoffnung liegt auf den Europäern. Doch von ihnen hatte man sich mehr erhofft. Anfangs verkündete die EU lautstark, die Vereinbarung retten zu wollen. Ihre Möglichkeiten dazu waren seit jeher jedoch eingeschränkt. Denn auch europäische Unternehmen und vor allem Banken sind von den US-Sanktionen gegen den Iran betroffen. Doch auch die wenigen bestehenden Möglichkeiten sind bis heute fast ungenutzt geblieben. Außer Ankündigung bringe die EU seit einem Jahr kaum etwas zuwege, heißt es in Teheran. Seit der Revolution im Jahr 1979 im Iran hat der oberste islamische Führer namens Khamenei mehr politische Macht im Land als der Präsident des Landes, Rouhani. Das islamische System des Irans basiert auf einer umstrittenen schiitischen Doktrin, die als Velayat-e-Faqih bekannt ist. Der oberste islamische Führer fungiert als iranisches Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte und soll die höchste religiöse Autorität für schiitische Muslime auf der ganzen Welt sein. Während Khamenei ein politischer und religiöser Führer ist, ist auch er eine mächtige wirtschaftliche Kraft im Iran. Die gegen Khamenei am Montag verhängten Sanktionen sowie die gegen mit ihm verbundene Organisationen verhängten Sanktionen sind sogenannte Sekundärsanktionen, die amerikanische Einzelpersonen oder Organisationen davon abhalten sollen, mit ihm Geschäfte zu tätigen, indem sie mit Strafen drohen. Da Khamenei selbst selten außerhalb des Irans reist und US-Vermögenswerte wahrscheinlich nicht persönlich hält, ist die Auswirkung auf ihn wahrscheinlich minimal. Das Streben des Irans nach regionaler Hegemonie nach 1979 und die Abkehr der Türkei von Europa in die Nachbarschaft, manchmal auch als Neo-Osmanismus bezeichnet, haben die Region verändert. Dem Nahen Osten schlossen sich nun zwei große, mächtige muslimische Staaten an. Die Auswirkung ihrer neuen Rollen wurde durch die Atrophie des arabischen Systems und den geringen Einfluss großer arabischer Staaten wie Ägypten und Irak verstärkt. Ein wichtiges Beispiel für die neue regionale Realität ist das Astana-Forum, das sich aus Russland, dem Iran und der Türkei zusammensetzt und seit 2017 der wichtigste Schauplatz der Bemühungen zur Lösung der Syrien-Krise sei. Kein arabischer Staat nimmt an diesem Forum teil. Der Iran ist der ehrgeizigere und aktivere der beiden neuen Akteure. Es wird von religiösem Eifer angetrieben, die geopolitischen Ambitionen eines Nachfolgestaates einer großen kaiserlichen Vergangenheit und die Besorgnis eines Regimes, das sich Sorgen um die Feindschaft der Vereinigten Staaten und regionaler Feinde wie Israel, Saudi-Arabien und bis 2003 den Irak macht. Die islamische Führung im Iran mag einige ihrer Aktionen als defensiv ansehen, aber sie dienen in der Tat dazu, die Ängste ihrer Rivalen zu schärfen und so einen Teufelskreis von defensiv-offensiven Aktionen und Reaktionen zu erzeugen. Der Iran und Saudi-Arabien waren lange Zeit in einem regionalen Kalten Krieg verwickelt, in dem Stellvertreterschlachten in vier verschiedenen Ländern eingesetzt wurden, um die Interessen des anderen Landes anzugreifen. Vom Libanon über Syrien bis zum Irak und Jemen hat jedes Land den Preis dafür gezahlt, ein Schlachtfeld im regionalen Machtkampf zwischen dem Iran und Saudi-Arabien zu sein. Der Iran unterstützt Milizen im Irak, in Syrien und Afghanistan, wo auch US-Truppen stationiert sind, sowie im Libanon und im Jemen, die sich neben Washingtons engsten regionalen Verbündeten Israel und Saudi-Arabien befinden. Es liegt gegenüber von Saudi-Arabien am Golf und entlang der Straße von Hormus, die fast ein Fünftel des täglichen Erdölverbrauchs der Welt abdeckt. Washington schickte diesen Monat militärische Verstärkung in die Region und sagte, es befürchte einen iranischen Angriff. Der Erfolg des Iran bei seinem syrischen Vorhaben hat sein Selbstvertrauen geschärft und Teheran hat nun versucht, seinen Erfolg in Syrien auszunutzen und seinen regionalen Einfluss auszubauen. Während Teheran Syrien vor 2011 als Verbündeten und Partner sah, der den Zugang zum Libanon und zu Hisbollah ermöglichte, sah der Iran Syrien seit 2016 neben dem Libanon als einen eigenen Vorteil als zweite Front gegen Israel. Aufgrund seines Interesses an einer Präsenz in der Nähe des Mittelmeeres bemühte sich der Iran um ein syrisches Einverständnis, einen Marinestützpunkt an der syrischen Küste zu errichten und sich in Syrien mit einer strategischen Infrastruktur einschließlich Langstreckenraketen und Raketenproduktionsanlagen einzubetten. Der Iran hat versucht, eine sogenannte Landbrücke zwischen dem Irak und Syrien und dem Libanon zu bauen. Am Ende bleiben nur Fragen. Die ganze Welt spekuliert darüber, wie sich die Lage zwischen zwei so unberechenbaren Parteien wie den USA, vertreten durch ihren Präsidenten Donald Trump, und dem Iran durch Ayatollah Ali Khamenei entwickeln wird. Will Trump den Iran angreifen? Was wird in der Region passieren, wenn sie einem Krieg ausgesetzt ist? Was passiert mit der Bevölkerung im Iran und in der Region? Wer gewährt die Sicherheit für die Tanker, die täglich die Straße von Hormus passieren? Wie werden sich Russland, China und Europa verhalten? Wie werden Assad und der Irak auf US-Angriffe reagieren? Wie reagieren die pro-iranischen Milizen im Irak, im Jemen, in Afghanistan, Syrien, dem Libanon und Palästina? Wie wird Israel reagieren? Und nicht zuletzt, welche Folgen wird ein Angriff für Europa haben, wenn er eine neue Flüchtlingswelle auslöst? Damit wir solche Fragen nicht stellen müssen, sagen wir: Nein zum Krieg. Nein zur Politik der Kriegstreiber durch Iran und USA. Hoch die internationale Solidarität. Wir sind für das Leben. Wir versammeln uns heute hier, um gegen die Gefahr eines neuen Krieges, gegen eine drohende Aufrüstung im Nahen Osten und gegen die islamische Regierung Irans zu protestieren. Forum der iranischen DemokratInnen und SozialistInnen in Hannover.